ARD. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Berlin Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Heute sind wir beim RBB anlässlich eines Geburtstages, der 30. Geburtstag vom RBB 24 Inforadio. Wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Und nutzen das Ganze hier vor Publikum und für eure Ohren da draußen. Also egal, wo ihr uns hört, hier drin sind quasi sichtbare Ohren und das freut uns sehr. Und ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon so eine Sonderfolge aufnehmen, dann will ich das mit Kollegen machen, mit den ganz Oberen. So, jetzt gebe ich mal das zurück, was ich mir eben alles hier anhören durfte, also schöne Sachen. Wir wollen so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen wagen des politischen Berlins. Wir wollen auch mal zeigen, wie funktioniert dieser politische Apparat in Berlin und wie arbeiten die Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und vielleicht entlocken wir ja auch noch ein Geheimnis, was Friedrich Merz privat oder hinter der Kamera oder so macht. Vielleicht kriegen wir das alles raus. Und deswegen habe ich mir eingeladen, Anna Engelke, unsere stellvertretende Studioleiterin und Verteidigungsexpertin im ARD-Hauptstadtstudio, und Markus Preis, er ist der Studioleiter und der beobachtet natürlich ganz besonders den Kanzler aus nächster Nähe. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid und schön, dass ich das mit euch machen darf.
Hallo Linda.
Hallo Linda, hallo Berlin.
So, und wir schauen ja immer so, was ist gerade aktuell passiert, und aktuell müssen wir über die Kommunalwahl in NRW sprechen. Normalerweise ist das ja so, Kommunalwahl interessiert jetzt bundesweit nicht so unbedingt jeden. So, es geht ja eigentlich hauptsächlich so um Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Also sage ich jetzt mal so salopp, dieses Mal war es ein bisschen anders. Dieses Mal hat ganz Deutschland drauf geschaut. Warum diesmal diese bundespolitische Bedeutung?
Okay, jetzt könnte ich sagen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, deswegen hat mich das ganz besonders interessiert. Aber ich glaube, es hat vor allen Dingen die meisten interessiert, weil es die erste Wahl nach der Bundestagswahl ist. Und auch wenn es nur eine Kommunalwahl ist, gibt es in Nordrhein-Westfalen eigentlich nichts, was nur irgendetwas ist, weil in Nordrhein-Westfalen halt so viele Leute leben. 18 Millionen, 14 Millionen davon durften wählen und haben ja dieses Mal bei der Kommunalwahl auch mehr gewählt als bei der letzten Kommunalwahl. Und deswegen gucken wir da drauf, weil wir natürlich sowieso immer Infratest DIMAP trauen. Aber noch toller ist es natürlich, wenn wir tatsächlich Menschen haben, die wählen, und wir dann Wahlergebnisse haben, mit denen wir was anfangen können und wo wir dann versuchen zu deuten. Weil das ist ja etwas, was wir auch sehr gerne machen, ne? Interpretieren, Analyse. Und deswegen, nicht nur, weil Nordrhein-Westfalen ein großes Bundesland ist, aber auch haben wir so darauf geguckt.
Der klare Gewinner bei dieser Wahl war die CDU. Die hat wahrscheinlich Puh gesagt. Und du, Markus, hattest direkt danach auch die Möglichkeit, mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, zu sprechen. Wie war der drauf?
Also ich glaube, gestern, da sind richtig Steine vom Herzen.
Hat man gehört.
Das hat man gemerkt. Wir hatten natürlich auch ganz kurz vor der Sendung einfach Kontakt und wussten in dem Moment auch schon, das wird auf jeden Fall jetzt kein Desaster. Und man merkte, alle waren angespannt. Die Union, mit der wir, oder CDU in dem Fall, mit der wir gesprochen haben, weil die einfach auch nicht wussten, wo sie sind. Wir haben jetzt eine Stimmung, die ist nicht besonders positiv. Man hat alle möglichen Untergangserzählungen die ganze Zeit. Und wir wussten von Infratest DIMAP, nee, das geht ungefähr in dem Bereich aus wie auch beim letzten Mal. Und das hat man wirklich gemerkt, seinen Mitarbeitern, aber ihm dann auch, glaube ich, im Interview selber angemerkt, dass da eine große Erleichterung war und dass er im Prinzip und mit seiner Partei gezeigt hat, auch wenn alles ganz katastrophal wirkt, ist es doch möglich, eine Wahl zu gewinnen und auch ein gutes Ergebnis zu holen, obwohl sich verglichen mit vor 5 Jahren, das hat er ja auch ausführlich gesagt, doch unser Land ganz schön verändert hat.
Also CDU stark erleichtert, die AfD natürlich auch gewonnen, plus 9,4%, die hat ihr Ergebnis verdreifacht. Was mit der SPD? War die erleichtert, war die zufrieden? Ist die mit dem blauen Auge davongekommen? Wie hat die ihr Ergebnis eingeschätzt?
Also die SPD hat befürchtet, dass es noch viel schlimmer wird. Jetzt kann man sagen, Also es ist ja das schlechteste Kommunalwahlergebnis für die SPD in ihrer Geschichte. Und das ist schlimm. Aber es hätte noch schlimmer sein können. Also weil die sind so auf 22% und ein paar Zerquetsche im Schnitt gekommen. Und die Befürchtung gab es, dass sie unter 20% rauschen würden. Und das wäre dann natürlich... Ich will nicht schon wieder mit der Herzkammer der Sozialdemokratie kommen, aber ich komme aus Dortmund und habe dann auch noch am 1. Mai Geburtstag, Tag der Arbeit. Also Sozialdemokraten in Dortmund haben mit 27,4% der Oberbürgermeister hat damit abgeschnitten. Und das ist schlecht. Also es ist einfach schlecht, aber subjektiv. Ist es wirklich das blaue Auge gewesen, was du gerade gefragt hast? Die 22%, es hätte noch schlimmer sein können. Ich hatte Bärbel Baas vorvergangenen Sonntag beim Bericht aus Berlin und hatte sie gefragt, was, wenn es jetzt eine Klatsche gibt. Und ich glaube, es ist nicht gut, aber es ist keine Klatsche.
Ja. Wie hat sie es denn selber interpretiert?
Sie haben auch erleichtert reagiert. Es gibt Aufgaben, die die Wähler und Wählerinnen jetzt den Sozialdemokraten mitgegeben haben. Das ist ja diese hübsche Formulierung. Ja, wir müssen auch stärker auf die Probleme der Menschen eingehen, wo man sich immer denkt, ja, aber das müsst ihr ja schon seit Jahren. Weißt du, deswegen finde ich es ja immer interessant, wenn sie sonntags so darauf reagieren, weil ich mir immer denke, wo seid ihr denn sonst so?
Also ich glaube, was wichtig war jetzt auch auf der Bundesebene, und das ist jetzt gar nicht unbedingt ein Eindruck von gestern nur, sondern auch aus den letzten Wochen, eben wo die Lage so angespannt war. Wir sind in einer Situation, wo Friedrich Merz den Herbst der Reformen ausgerufen hat, wo, ich glaube, auch der eine oder andere spürt, es muss sich in vielen Bereichen was ändern. Und das sind alles nicht unbedingt bequeme Sachen, ob es ums Bürgergeld geht, ob es um die Rente geht, ob es um die Krankenkassen geht. So, und wenn man da was erreichen will, dann muss diese Koalition zusammenstehen und auch sozusagen zusammen entscheiden. Jetzt war das schwer, weil die Herzkammer sollte nicht ins Vorhofflimmern geraten, das jetzt quasi in den letzten Wochen schon konkret zu machen. Aber gerade auf der Unionsseite habe ich so wahrgenommen, dass es eine große Sorge gab, dass wenn die SPD wirklich so eine richtige Klatsche bekommt, dass sie dann erstmal jetzt wieder Wochen, Monate lang mit sich beschäftigt ist, zu überlegen, was ist denn jetzt unser Kurs? Und dann wären halt auch diese ganzen Dinge, die jetzt anstehen, noch schwieriger geworden, weil diese Koalition halt nur eine relativ enge Mehrheit hat, also 13 Stimmen, maximal also 12 Abgeordnete von Union oder SPD dürfen nicht Nein sagen. Und das war, glaube ich, auch Teil des Aufatmens gestern. Die Aufgaben werden dadurch nicht leichter, aber man kann sie zumindest angehen. Das war, glaube ich, etwas, was gestern wichtig war, dass auf Bundesebene man weitergehen kann. Da wird sicher in der einen oder anderen in der SPD trotzdem sagen, da gibt es trotzdem noch genug zu bereden hier. Aber es ist eben dieses große Problem ausgeblieben.
Also auch so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war, dass Sie noch mal einen mitbekommen haben, um auf Bundesebene vielleicht doch eher an einem Strang zu ziehen?
Ich glaube, um das fortzusetzen, dass sie nicht so schwer einen mitbekommen haben, dass sie total in Panik sind. Also wenn man sich überlegt, der letzte Parteitag der SPD, Lars Klingbeil, ist ja mit keinem guten Ergebnis zum SPD-Chef gewählt worden. Und die SPD mit 16,4% bei der Bundestagswahl, also ist ja eine humpelnde Partei gewesen, die da in diese große Koalition, ich nenne die nur so groß, die ist ja gar nicht mehr groß, ne, sind ja nur 13 Stimmen Vorsprung, aber die auf jeden Fall in diese schwarz-rote Koalition reingegangen ist. Und da hast du schon gemerkt, jetzt nach diesem Parteitag, das ist eine Partei am Schwanken gewesen. Und wenn die jetzt gestern so richtig einen mitbekommen hätten, dann wäre so, oh meine Güte, was machen wir denn jetzt? Und du brauchst jetzt ja gerade Sozialdemokraten, die zusammen mit CDU und CSU Reformen anpacken. Das ist ja die Erwartung. Und wenn die aber das Gefühl haben, sie haben so schwer einen mitbekommen, dass sie eigentlich sich nur nach links bewegen können in ihrer Wahrnehmung und in ihrem Verständnis, das würde dann gar nichts werden mit CDU, CSU. Und deswegen haben sie ein nicht so tolles Ergebnis, aber ich würde sagen, sie können weiter regieren.
Was ist denn mit den Grünen? Die haben ja nun echt hart gelitten, kann man sagen. -6,5%. Wo sind die hingegangen, die Wähler? Habt ihr da...
Also erstmal, wenn man die faktisch beantworten will, die Frage, muss man sagen, weiß man nicht. Mhm. Also ich habe auch nochmal mit den Kollegen von Infratest DIMAP dazu telefoniert. Es gibt keine Erhebung der Wählerwanderung bei Kommunalwahlen, weil die meisten Leute jedenfalls nicht valide sicher wissen, was sie eigentlich bei der letzten Kommunalwahl gewählt haben. Das ist in NRW noch ein bisschen einfacher, aber wo sie da in Bayern so Tapetenrollen ausrollen müssen, kann ihnen keiner mehr genau sagen, was er beim letzten Mal gewählt hat. Deswegen wird das auch in der Form nicht erhoben. Jetzt ist es natürlich nicht besonders wahrscheinlich, dass jetzt die Grünen haben 6,5 Prozentpunkte verloren und die AfD hat 9 gewonnen, dass jetzt die Grünen Wähler die AfD gewählt haben. Sondern die Kollegen, die ja quasi ständig diese ganzen Wahlen beobachten, die gehen davon aus, dass ein Teil der Grünen Wähler zur Union, zur SPD ist und da von denen wiederum Teil zur AfD. Aber die sagen auch ganz klar, der Zuwachs der AfD ist auch zu einem ganz überwiegenden Teil aus dem Bereich der Nichtwähler. Also Leute, die nicht gewählt haben, gehen jetzt zur Wahl. Wir haben auch die deutlich erhöhte Wahlbeteiligung gesehen, was ja für eine Demokratie immer auch ein schönes Zeichen ist, wenn das so klar ist, wenn es eine Beteiligung gibt. Aber sozusagen die Grünen sind wieder da, wo sie im Prinzip vor 10 Jahren waren, vor dieser Euphoriewelle. Sie haben eine sehr starke Kernwählerschaft, die auch ihnen die Treue hält. Aber sozusagen Operation Volkspartei ist abgeblasen.
Jetzt wollen wir mal von kommunaler Ebene ein bisschen noch mal auf die bundespolitische Ebene. Wenn ich hier meine beiden Pros aus dem ARD-Hauptstadtstudio habe, ist es eigentlich ein Unterschied, ob man über die Ampel berichtet oder über die schwarz-rote Koalition?
Ja, also ich finde, warum? Es ist in jedem Fall ein Unterschied. Es fängt schon mit dem Kanzler an. Also der...
Okay, er ist größer.
Er ist größer. Er ist sehr viel größer. Er
ist ein großer Kanzler.
Genau, großer Kanzler. Großer Kanzler. Hat auch ein bisschen mehr Haare. Kommt aus dem Sauerland, der andere ist Hanseat. Aber der Unterschied aus Journalistensicht ist, Friedrich Merz, wenn Sie ihm eine Frage stellen, gibt er Ihnen eine Antwort. Und das klingt so banal, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt erst seit einem Jahr wieder zurück im Hauptstadtstudio und die Kollegen, die halt vorher das Vergnügen mit Olaf Scholz hatten, ihn auch bei Reisen zu begleiten, das war halt immer, wenn man so Gespräche, Hintergrundgespräche mit ihm hat, das ist immer, wenn man mit dem Kanzler auf Reisen ist, in dem Flieger, da gibt es dann immer noch die Gelegenheit, so off the record mit ihm zu sprechen, einfach so für Einschätzungen, das ist immer interessant, was denkt denn der Kanzler so, weil man sonst in Berlin auch nicht so dolle an den rankommt. Und wenn man Olaf Scholz eine Frage gestellt hat, kam, dass die Frage falsch gestellt war oder dass man was nicht verstanden hat. Und das Tolle bei Friedrich Merz ist, wenn Sie dem eine Frage stellt, gibt er Ihnen einfach eine Antwort. Und das, wie gesagt, klingt einfach, ist aber eine große Erleichterung, weil Sie tatsächlich mit Friedrich Merz ein Gespräch haben können. Und deswegen finde ich das positiv bislang. Also es kann sich ja auch noch verändern. Du bist ja auch schon mit ihm unterwegs gewesen.
Ja, also das finde ich auch. Ich glaube, wir leben in einer Welt, wo alle mit Megafon mit einem kommunizieren wollen und einem die Botschaften so richtig entgegenschreien. Da ist so ein ganz leiser Kanzler. Weiß ich nicht, ob das immer so gut ist. Und damit sage ich nichts über, sage ich mal, die intellektuellen Kapazitäten von Olaf Scholz, den ich da sehr schätze, der wirklich da auch was auf dem Kasten hat. Aber ich finde, die Art zu kommunizieren ist auch eine, bei einer Ausschreibung für eine Stelle würde man sagen, Einstellungsvoraussetzung. Und die erfüllt Friedrich Merz aus meiner Sicht, das kann man auch anders sehen, besser. Umgekehrt haben wir jetzt ansonsten Kabinett. Also Kabinett ist auch so, finde ich, so ein Berliner Wort. Ne? Wer aus dem Osten kommt, weiß, das können auch Zigaretten sein. deswegen sprechen wir von der Regierung. Also die anderen Regierungsmitglieder oder Minister, die sind verglichen mit dem Bundeskanzler jetzt weniger markig und präsent. Das liegt sicher auch daran, dass, wenn man mal genau hinguckt, außer Boris Pistorius, der auf halber Strecke von Christine Lambrecht übernommen hat, und Alexander Dobrindt, der ein erfolgreicher Verkehrsminister in der Vergangenheit schon mal war, niemand in einer Regierung bisher war. Weder Lars Klingbeil, noch Friedrich Merz, noch Herr Wadephul. Und das merken wir auch im Bericht aus Berlin. Das ändert sich gerade, würde ich sagen, also auch fairerweise. Ne? Aber die haben schon klar eine Zeit gebraucht, bis sie sich auch zum Beispiel mal in einem Interview stellen, weil sie einfach sich noch ein bisschen einfinden mussten.
Also ich fasse das mal zusammen. Das heißt, da sind Anfänger am Werk. Kann man das so sagen?
Oder der Zauber des Anfangs?
Was die reine Zeit in der Regierung angeht, eindeutig ja.
Man merkt einfach, dass du diesen Job auch schon lange machst und weißt, wie du es schöner verpackst als ich.
Sie sind im Sinne, dass sie noch nicht bisher da waren, sind sie Anfänger. Ob sie es schlecht machen, will ich damit gar nicht sagen.
So, und jetzt möchte ich noch eine Insider-Frage. Und müssen die dann so Kurse belegen? Also glaubt ihr, kriegen die dann so Coachings? So wie, man kennt es ja von Fußballern. Ne? Die sind ja auch manchmal,
kriegen die Coaching? Nein, ein Coaching vielleicht. Aber was ich auf jeden Fall weiß, sie kriegen so ein Drehbuch. Ich war am ersten Tag nach der Kanzlerwahl mit Friedrich Merz in Paris und in Warschau. Und da gab es dann auch eine Kranzniederlegung. Und es hatten zwei gut trainierte polnische Soldaten einen Kranz auf dem Arm und marschierten dann plötzlich mit dem Kranz los. Und Friedrich Merz stand dahinter. Und ich habe ihm angesehen, dass er jetzt nicht wusste, geht man dann in ähnlicher Schrittfolge hinterher oder geht man einfach hinterher? Und ich habe ihn hinterher gefragt und er meinte, ja, in der Tat, er hat auch ganz kurz gezögert, weil er sowieso meint, der aufgrund seiner Schrittlänge manchmal nicht ganz synchron ist mit den anderen. Aber es gibt sozusagen ein Buch und da wird auch gesagt, wir gehen auf dem roten Teppich bei diesem Termin von da nach da bis zur Mitte, dann in die Tür rein.
Aber ist ja auch völlig Protokoll. Okay. Ja. Ne, das ist einfach das Protokoll. Bundespräsident hat das, Bundeskanzler hat das, Außenminister auch, wo einfach gesagt wird, wo du hergehen sollst, weil du es selbst nicht weißt. Und wo du das sagst mit der Schrittlänge. Friedrich Merz hat natürlich auch mit Macron und Tusk in Paris und Warschau zwei kleine Männer besucht. Und
kann das hat sich mit das Olaf Scholz besser harmoniert.
Genau, das zumindest hat mit Olaf Scholz besser funktioniert. Und ich war auch dabei fürs Radio bei dieser Reise. Und was aber schon zu sehen war, dass sich sowohl Macron als auch Tusk wirklich gefreut haben, dass sie jetzt Friedrich Merz als Ansprechpartner haben, weil das hatte bei denen offenbar nicht so gut hingehauen. Also bei Scholz und Macron und bei Scholz und Tusk.
Und weil es jetzt schneller geht.
Wir wissen nicht, ob was mit der Größe zu tun hat oder was auch sonst immer. Aber hier dieses Drehbuch ist halt Protokoll, damit du weißt, wo du dich hinstellst.
Okay, dann würde ich jetzt noch eine Frage stellen, weil die Mehrheit der schwarz-roten Koalition, die ist ja sehr knapp. Hat das eigentlich auch Auswirkungen auf die Arbeit, würdet ihr sagen?
Also ich würde sagen, was sehr wichtig sind die Fraktionen. Weil die Mehrheit eben knapp ist. Und deswegen muss es stimmen, muss es gut abgestimmt sein. Und wir haben es ja gesehen, wie bei der Richterwahl, es ist kein großer Raum für Fehler dabei. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, auch die Reformdebatten, die jetzt anstehen, sind schwierig. Also jede einzelne wäre schon schwierig. Und wir erinnern uns an Gerhard Schröder und die Agenda 2010. Da ging es ja im Prinzip nur um den Bereich Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Jetzt werden wir irgendwann auch noch über Rente sprechen, über den Bereich wieder. Heute nennen wir ihn Bürgergeld. Und wir werden auch über die Krankenversicherung sprechen. Und dazu haben wir noch eine wirtschaftlich schwierige Situation und einen Krieg in der Ukraine und wollen die Bundeswehr wieder auf. Also diese Regierung, muss man auch, finde ich, fairerweise sagen, und das gilt auch für die Ampel, die haben auch was vor der Brust, was kaum jemand so hatte jemals. Und ich finde, das gehört auch zu einer fairen Bewertung dazu, dass wir nicht einfach denken, Mensch, was sind die Blöde und kriegen das einfach nicht hin.
Ja, aber glaubst du, dass es angekommen ist? Also, dass sie jetzt merken, dass sie sich zusammenreißen müssen, weil ansonsten ist echt der Bock fett.
Ne? Ja, und ich glaube schon, um auf den Punkt zurückzukommen, das Problem ist einfach, dass sie sehr stark auf ihre Fraktionen achten müssen, weil jeder dieser Kompromisse in diesen ganzen schwierigen Bereichen, die ich gerade gesagt habe, der muss halt quasi für, ich sage jetzt mal ganz einfach, für den linksten SPD-Abgeordneten hinhauen und für den, sag ich mal, neoliberalsten CDU-Abgeordneten. Und da drin einen Kompromiss immer zu haben, dass es für dieses ganze Spektrum trifft, weil man eben nur 12 Mehrheit hat. Das ist schwierig. Und deswegen gibt es vielleicht so manchmal so eine Tendenz, wir versuchen das in der Regierung zu klären, schon den Kompromiss auch gemacht zu haben und dann hinzugehen. Und dann kann es natürlich sein, wenn das dann nicht passt, dass es in gewisser Weise explodiert. Also deswegen nochmal, ich glaube, was sehr wichtig ist für uns, auch für unsere Arbeit, ist der Blick auf die Fraktionen, nicht nur auf die Regierung selber.
Ich habe den Eindruck, dass dieser Koalitionsausschuss, wo Bärbel Baas und Friedrich Merz den Abend vorher zusammen essen waren und ein, zwei Bier getrunken haben, dass dieser Koalitionsausschuss vor 2 Wochen, dass der für die Regierung gut war. dass das auch wichtig war, weil die gesagt haben, im Englischen sagt man so hit the road running. Die sind in die Regierung gekommen Anfang Mai und haben dann versucht, sofort irgendwie Tempo zu machen. Und dabei haben die, die sich nicht kannten, und das waren einige, sich noch nicht richtig kennengelernt. Und Bärbel Baas und Friedrich Merz haben zu den beiden gehört, die zwar schon in Kabinettssitzungen zusammengesessen haben und so und natürlich beim Bundespräsidenten ihre Ernennungsurkunde bekommen haben und auch im Parlament zusammensitzen, aber die hatten einfach noch gar nicht so viel miteinander gesprochen, einfach so. Und deswegen, glaube ich, war dieses Essen von den beiden wichtig. Das war am Dienstagabend und am Mittwochabend war der Koalitionsausschuss und wollte das unterstützen, was Markus gesagt hat, dass, glaube ich, in einer Regierung oder Kabinett, dass das da ganz gut funktioniert oder es macht den Eindruck, als könnte das ganz gut funktionieren. Aber die Fraktionen sind schwierig und bislang hat diese Regierung mit ihren Fraktionen keine geheime Abstimmung erfolgreich hinbekommen. Also die erste geheime Abstimmung war ja die bei der Kanzlerwahl, die ist ja in Dutt gegangen, die erste. Und die nächste wäre dann gewesen die Richterwahl, wo sie gesehen haben, eieiei, ne, das wird nichts. Und deswegen bin ich gespannt. Also ich hoffe, dass die das mit ihren Fraktionen hinbekommen, Union und SPD. Aber die nächste Richterwahl soll ja kommen. Also die eine gab es jetzt ja noch gar nicht, ist abgeblasen worden. Aber Ende September soll ja die nächste Richterwahl kommen. Und dann haben die halt nur 12 über den Durst.
Aber dazu noch ganz kurz. Es ist schon trotzdem auch ein bisschen befremdlich, dass die sich nicht so richtig kannten, ne? Also ich meine, Friedrich Merz war der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im Bundestag und Bärbel Baas war die Bundestagspräsidentin und die kannten sich jetzt irgendwie noch nicht richtig. Also ich fand schon auch interessant, sagt ja auch was, wie man da so miteinander umgeht offenbar.
Also ich habe es aus verlässlicher Quelle, dass sie sich wirklich nicht gut kannten. Und ich habe genau so reagiert, weil ich so dachte, echt jetzt? Ich meine, ihr seid jetzt schon seit Monaten zusammen, zwischendurch im Kabinett, aber
kannten sich gut nur über Insta, ne?
Du bist aber groß. Ja.
Wobei, das ist sie ja auch.
Aber weil uns die Zeit tatsächlich davonläuft, so ein bisschen noch, seid ihr noch vor bestimmten Reisen oder Tagen aufgeregt? Also jetzt zum Beispiel, wie ich dich eben beobachtet habe, Anna, und du gesagt hast, oh Gott, die nächste Richterwahl steht an. Schläfst du ruhig vor solchen Wahlen, weil du weißt, es kann wieder komplett nach hinten losgehen? Oder gibt es Momente, wo ihr noch aufgeregt seid?
Vor der Richterwahl schlafe ich gut. Oder gut oder schlecht, also normal. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das ausgeht. Und diese Regierung ist aber auch immer mal wieder für Überraschungen gut. Und in dem Moment, als die Kanzlerwahl abgerauscht ist, da waren wir ja beide drüben im Bundestag. Und das war einfach so eine irre Situation, weil da saß die Familie Merz. Und da war die Bundestagspräsidentin Julia Knöckner und die sprachen so intensiv miteinander. Und dann war schon so, was sprechen die denn da so lange miteinander? Und ich hatte mit der rumänischen Botschafterin so mit Chit-Chat die Zeit vertrieben. Und dann kriegte ich von Kollegen mit, irgendwas stimmt nicht. Und die Botschafterin, die rumänische, ne, erzählte mir gerade was. Und da sagte ich, ich glaube, bei uns geht hier gerade was ganz doll schief. Und dann sagte sie, aber doch nicht bei Ihnen in Deutschland.
Ja, kann man so oder so sehen. Okay, dann würde ich zum Abschluss noch eine Wette mit euch veranstalten. Und zwar, ich finde, wenn man sich Politiker und gerade so Kanzlerinnen und Kanzler oder überhaupt Politiker in der Regierungszeit anguckt, verändern die sich körperlich. Also ich nehme jetzt mal Lars Klingbeil. Der hat sich innerhalb der ersten, ich würde mal sagen, 6 bis 7 Wochen, ist der ein bisschen breiter geworden. Würdet ihr sagen, Friedrich Merz ist nach seiner Amtszeit genauso schlank? Ich habe den nie dicker werden sehen. Kriegt er mehr Haare, weniger Haare? Was ist eure Einschätzung?
Also ich glaub,
er wächst noch, ja, er wächst noch.
Also ich glaube, er wird etwas älter aussehen, aber ähnlich wird.
Okay. Ich würde das auch sagen. Ich glaube auch, dass der so ein Schlacks bleibt. Bloß du siehst häufig den Kanzlern und den Kanzlerinnen an, dass sie einen harten Job haben. Wir reden natürlich gerne auch flapsig, aber es ist schon ein Knochenjob, ja, den die machen. Egal ob Olaf Scholz, Angela Merkel oder auch Friedrich Merz, weil es so dieses, wir hatten das ja mal im Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, Friedrich Merz sei im Urlaub. Und ich meine, dann fährt er mit seiner ganzen Sicherheit und seinem Büro fährt er dann in den Urlaub, um sich trotzdem um die Ukraine und Russland zu kümmern und seinen Urlaub zu unterbrechen. Also von daher, es ist ein harter Job, weil der so 24/7 ist. Und ich glaube, man wird es ihm einfach im Gesicht ansehen. Aber was man sagen muss, ich habe einen Kollegen, der ist so 2 Jahre jünger als Friedrich Merz, also einen Journalistenkollegen. Und der guckt auf Friedrich Merz und sagt, wow, das Pensum, das würde ich nicht schaffen. Also ist halt 69 Jahre alt und der haut schon einiges weg.
Ja, also ich finde, das muss man bewundern, fast anerkennen. Er sieht immer total frisch aus. Und Anna hat es gesagt, für den Knochenjob. Ja. Also wo wirklich wir alle wahrscheinlich nach einem Tag sagen, jetzt lass mich mal einen Moment in Ruhe. Und dann sagen die, nee, die nächsten 4 Jahre erstmal nicht. Er, finde ich, kommt immer relativ auch entspannt, auch wenn man mit ihm redet, darüber. Ich hatte ihn selber mal gesehen und dachte, ja, der sieht recht erholt aus. Und dann sagte er irgendwie, zweimal Rom hilft. Weil das war als der...
Rom oder Rum?
Rom.
Ach, Rom.
Rom. Ich möchte jetzt nochmal fürs Protokoll zweimal Rom, wie die Hauptstadt Italiens und der Sitz des Vatikans, zweimal Rom hilft, weil er da quasi innerhalb von ein paar Wochen bei der Beisetzung des Papst Franziskus und sozusagen dann bei dem neuen Papst war. Aber ich finde auch, er sieht immer für das, was dieser Job mit sich bringt, erstaunlich frisch aus.
Und mit diesen schönen Sätzen und daran, finde ich, sieht man, es ist so schön, dass es Berlin-Code gibt, nämlich genau für solche Geschichten, weil dafür ist eigentlich im Alltagsgeschäft immer so wenig Zeit. Und es ist auch so wichtig, sowas auch mal zu sagen, was das für ein heftiger Job ist, weil wir immer nur am Rummeckern sind und sagen, und sowas dann auch mal zu zeigen, das ist das Tolle an Berlin-Code. Und in diesem Sinne, es ist schon wieder vorbei, möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Vielen, vielen Dank, Anna Engelke und Markus Preis. Das ist euer Applaus.
Und wir uns bei dir.
Ja. Und das war die Sonderausgabe von Berlin Code, zu hören in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, liebe Linda.
Danke.